Ja, bevor ich loslege, manchmal, wenn man so auf diese Dekoration schaut, kommen mir einmal noch andere Gedanken. Das Zitat von Uwe am Anfang der Einleitung war von mir, als ich diese komischen Knollen gesehen habe und gedacht habe, das wären so tolle Pommes. Und ich möchte einfach mal Danke sagen denen, die das immer so kreativ hier alles gestalten. Das ist toll, man sitzt hier und kommt auf ganz tolle Predigtgedanken. Ich guckte auf diesen wunderbaren Blumenstrauß, der auch noch eine Rolle spielen wird heute Morgen, und sah ihn daneben diesen Kartoffeln und dachte, eigentlich könnte man auch eine ganz andere Predigt halten, so nach dem Motto, mehr Schein als Sein. Es ist besser, mehr zu sein als zu scheinen, weil der schöne Blumenstrauß ja eigentlich keine große Funktion hat und die Kartoffeln sind so wichtig für uns, auch wenn sie so hässlich aussehen. Aber heute kommen die Blumen mal gut weg in dieser Predigt, werdet ihr später sehen. Ja, liebe Freunde, liebe Gemeinde, ob zu Hause oder jetzt hier im Gottesdienst, für alle, die mich nicht kennen, möchte ich mich einfach noch mal kurz vorstellen. Ich bin Michael Fobbe, 61 Jahre alt, war Mitgründer dieser Gemeinde und auch lange Jahre mit in der Leitung und bin jetzt seit einigen Wochen im Vorruhestand. Warum stelle ich mich vor? Es ist schon einige Zeit her, dass ich hier gepredigt habe. Und das hat einige Gründe. Zum einen hat es sicher was damit zu tun, seit ich nicht mehr in der Gemeindeleitung bin, habe ich so ein bisschen mehr Distanz zum Gemeindegeschehen. Der zweite Punkt hat was zu tun mit dem Thema, was uns in Frage ob unangemessen großem Maße seit 1,5 Jahren beschäftigt, nämlich diese Corona-Situation. Lange Zeit gab es ja gar keine Präsenzgottesdienste und auch jetzt halt sehr viel über YouTube und über technische Übertragungen. Und ich gebe ganz ehrlich zu, das ist nicht mein Ding. Also wenn man mir vorher sagt, guck möglichst oft in die Kamera, damit du auch live gut zu sehen bist, dann versuche ich das. Aber es fällt mir schwer. Ich gucke euch lieber in die Augen. Und es tut mir immer noch leid, obwohl es relativ voll ist jetzt, dass wir immer noch nicht ganz voll sein können aufgrund dieser Regelungen. Ja, und der dritte Punkt, ich merke erst jetzt, so einige Wochen, nachdem ich im Vorruhestand bin, wie ausgebrannt und wie leer meine Tanks eigentlich waren. Und dass ich erst so langsam anfange, dass sie sich wieder füllen und dass ich auch glaube, ich kann wieder was tun und geben. Ja, als ich nun die Bereitschaft signalisiert habe, mal wieder eine Predigt zu halten, erhielt ich den 3.10. als Datum. Damit zusammenhängend ergab sich quasi automatisch aus unseren zusammenhängenden Textabläufen aus dem Philipperbrief, dass ich über einen Text sprechen darf, über den ich noch nie geredet habe. Das hängt ganz sicher mit der Stellung dieses Textes im Brief zusammen. Wir haben ja in den vergangenen Wochen schon gelernt, dass der Brief von Paulus an die Gemeinde in Philippi so als Brief der Freude zu bezeichnen ist. Der strotzt vor Freude, obwohl Paulus im Gefängnis saß, als er ihn geschrieben hat. Vermutlich war die Gemeinde auch für Paulus etwas ganz Besonderes, die er selber gegründet hat, auf europäischem Boden, seine erste Gemeindegründung. Wer das nachlesen will, Apostelgeschichte 16. Weil Paulus offensichtlich ein ganz tiefes Vertrauensverhältnis auch zu dieser Gemeinde hatte. Das waren die einzigen, denen er erlaubt hat, ihn finanziell zu unterstützen. Und kein anderer Brief verströmt so viel Freude, Begeisterung, auch über die Adressaten, wie dieser Brief des Paulus an die Philipper. Und dann gibt es in diesem Brief noch einen solchen klassischen Höhepunkt, den wir letzte Woche in der Predigt gehört haben, wo die Karolin Mechtild-Fach ja so eingängig und so intensiv darüber gesprochen hat, habe ich sehr mit Genuss verfolgt, die Predigt. Diesen Christushymnus, wo uns Jesus vor Augen gestellt wird, als der Sohn Gottes, der alles losgelassen hat aus Liebe für uns. Und deswegen hat der Vater ihn erhoben und ihn über alle Namen gesetzt und alle Knie werden sich beugen, um zu bekennen, dass er der Herr ist. Wow. Da kann man Amen sagen und dann ist fertig. So, jetzt kommt unser Text. Und nach diesem schönen Highlight der Freude wird es auf einmal ermahnend. Guck mal, was in unserem Briefkasten heute steckt. Gottes Briefkasten an uns, auch ganz liebevoll hier vorbereitet. Und dann steht da aus Philipper 2, die Verse 12 bis 18. Kann man die, ja, genau. Darum, meine Geliebten, ihr wart ja immer gehorsam, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern vielmehr jetzt in meiner Abwesenheit. Wirkt mit Furcht und Zittern euer Heil. Denn Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt, zu seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr rein und ohne Tadel seid. Kinder Gottes, ohne Makel in einer verkehrten und verwirrten Generation, unter der ihr als Lichter in der Welt leuchtet. Haltet fest am Wort des Lebens, mir zum Ruhm für den Tag Christi, damit ich nicht vergeblich gelaufen bin oder mich umsonst abgemüht habe. Doch wenn auch mein Leben dargebracht wird, zusammen mit dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens, freue ich mich und freue mich mit euch allen. Ebenso freut auch ihr euch und freut euch mit mir. Ich habe ganz bewusst mal die Einheitsübersetzung genommen als etwas sperrige Übersetzung und auf eine vielleicht gefälligere Textübertragung verzichtet. Eine Übersetzung, also nach Luther oder Einheitsübersetzung oder Elberfelder, bemüht sich um eine möglichst große Nähe zum Text, zum Griechischen im Neuen Testament, zum Hebräischen im Alten Testament. Eine Übertragung, wie zum Beispiel die Gute Nachricht oder Hoffnung für alle, nutzt eine zeitgenössischere Sprache, aber manchmal gehen dann schon Interpretationen mit ein in den Text. Ergebnis ist, dass das Ganze zwar eingängiger ist, aber manchmal auch schon so ein bisschen weichgespült. Ich will das beispielhaft am Vers 12 mal zeigen, können wir die nächste Folie nehmen, indem ich neben die Übersetzung eine auf den ersten Blick viel eingängigere Übertragung stelle. In unserem Text heißt es: Darum, meine Geliebten, ihr wart ja immer gehorsam, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern vielmehr jetzt in meiner Abwesenheit, wirkt mit Furcht und Zittern euer Heil. Und Hoffnung für alle, die Übertragung, sagt an der Stelle: Meine lieben Freunde, ihr habt immer befolgt, was ich euch geraten habe. Hört aber nicht nur auf mich, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht während meiner Abwesenheit. Ihr seid gerettet und das soll sich an eurem ganzen Leben zeigen. Deshalb lebt nun auch in Ehrfurcht vor Gott und in ganzer Hingabe an ihn. Schon in diesem einen Vers sehen wir zwei Ungenauigkeiten, wenn wir durch die Übertragung gehen. Und deswegen habe ich das mal mit Unterstreichungen hervorgehoben. Einmal wird ein etwas sperriges Wort wie Gehorsam ersetzt hier durch irgendetwas wie auf Paulus hören. Im Originaltext wird viel eher deutlich und anzunehmen, dass es nicht darum geht, auf Paulus zu hören, sondern dass es auf Gehorsam ankommt Gott gegenüber. Nicht Gehorsam gegenüber Paulus, sondern Gehorsam gegenüber Gott. Natürlich hat Paulus der Gemeinde Hilfestellung gegeben, gehorsam zu sein, und er hat ihnen Wegweisungen gegeben und es hat ihnen gut getan, sich daran zu richten, danach zu richten. Aber es geht im Kern um Gehorsam gegenüber Gott und nicht um Gehorsam gegenüber Paulus. Und im Zweiten, diese Aufforderung, mit Furcht und Zittern das Heil zu bewirken, die ja sehr sperrig klingt und sehr hart, wird bei Hoffnung für alle schon theologisch ein bisschen weichgespült, indem man eine Auslegung mit reinnimmt und sagt: Ja, okay, es geht darum, ihr seid ja gerettet, jetzt lasst euer Leben das auch ausdrücken. Ist zwar richtig, aber steht hier nicht in der Form. Lasst ruhig erstmal in der ganzen Schärfe den Teil dieses Textes an euch, dieses Verses an euch heran, wo da steht: Wirkt mit Furcht und Zittern euer Heil. Uff. Da stellt sich dann die verwunderte Frage: Was macht Paulus denn jetzt hier? Gerade haben wir den Christushymnus gehört, in so überzeugender, wunderbarer Weise, wo deutlich gemacht wird: Jesus hat alles für uns getan, er hat alles losgelassen aus Liebe zu uns, darauf kommt es an. Und jeder ohne Ausnahme wird bekennen: Zur Ehre Gottes, Christus ist der Herr. Und nun aus dem Nichts quasi der Appell an Gehorsam. Ein durchaus negativ besetztes Wort in unserer Zeit und in unserem Land. Und dann noch der scheinbare Auftrag zur Selbsterlösung: Bewirkt mit Furcht und Zittern euer Heil. Vielleicht mal die nächste Folie. Ist das nicht so ein bisschen so, wie wenn eine wunderbare Nachtigall singt, der Christushymnus, und dann kommt ein Rabe dazu oder ein anderer Vogel, der etwas schlimmer krächzt und will ein Duett mit der Nachtigall singen? Das passt doch überhaupt nicht. Okay, ich merke, das mit dem Bild klappt nicht, aber ihr könnt es euch bildlich vorstellen, ja, wenn ein Rabe mit einer Nachtigall singt, das klingt schaurig. Also die Frage: Agiert Paulus hier nicht so wie auf diesem Bild, wo dieser toll klingende Sound einer Vogelstimme plötzlich unterbrochen wird vom heiseren Krächzen eines anderen? Wie kann gerade er denn jetzt davon schreiben, dass wir unser Heil selber bewirken sollen in Furcht und Zittern, wo sein Thema doch die Erlösung durch Gnade ist, nicht durch unsere guten Taten? Ach, da ist es. Ja. Wir können uns durch unsere guten Taten nicht selbst erlösen. Erlösung geschieht doch ausschließlich durch Gott als Geschenk. Das ist doch das große Thema von Paulus' Theologie. Und jetzt schreibt ausgerechnet er so etwas seinen Philippern. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern selbst. Ist das nicht so ein bisschen so, als würde man sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen? Das funktioniert aber nur beim Lügenbaron Münchhausen. Nun, ihr ahnt schon, natürlich, Paulus wird uns nicht zur Selbsterlösung auffordern, das muss er anders gemeint haben. Und es ist ganz wichtig, wenn ich einen Bibeltext auslege, dann darf ich nie einen Vers alleine nehmen und sagen, da steht das und das, sondern ich muss den Kontext nehmen, muss die ganze Schrift im Zusammenhang nehmen. Und wenn ich das tue, dann wird deutlich, natürlich, wir können uns nicht durch eigenes Bemühen erlösen, wir können uns nicht am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Erlöst sind wir, weil Gott durch Jesus alles für uns gegeben hat. Und was wir tun können, ist nur, das im Glauben anzunehmen und zu sagen, ja, das akzeptiere ich für mich, das nehme ich an. Dieses große Sola Fide, allein durch Glauben und nicht durch Werke, was Luther neu entdeckt hat, das gilt natürlich. Das stellt auch Paulus hier nicht in Frage. Und im nächsten Vers deutet er das ja schon an, wenn er sagt, das Wollen und das Vollbringen, das wird von Gott selber bewirkt. Insofern hat die Hoffnung für alle in ihrer Auslegung schon recht, dass sie sagt, ja, ihr seid gerettet, das ist ein Fakt. Und jetzt kommen Folgen daraus. Also könnte die Aussage von Paulus schon bedeuten, dass er sagt, okay, ihr seid erlöst und jetzt lebt in Heiligung, lasst euer Leben so sein, dass es zu dieser Erlösung passt. Und trotzdem, das mit dem Gehorsam und dem Wirken in Furcht und Zittern, das ist für uns und für unsere Ohren fremd. Es bleibt fremd. Zum Teil, glaube ich, liegt das an unserem Zeitgeist. Die Bibel als Wort Gottes ist zeitlich unverändert. Immer das Gleiche, damals, heute und in Ewigkeit. Aber unser Zeitgeist, wie wir Dinge verstehen, ändert sich. Und die gute Nachricht, die natürlich ganz zentral ist, dass da, wo Gott uns zum liebevollen Vater geworden ist durch Jesus Christus, dass er ein Vater ist, der uns liebt, dem wir wie kleine Kinder auf den Schoß klettern können, das ist wunderbar, das ist Evangelium pur, das ist auch wahr. Aber die andere Hälfte, dass Gott gleichzeitig Herr ist, der Anspruch auf Gehorsam hat und Anspruch hat darauf, dass wir uns nach seinem Willen ausrichten, das fällt im Zeitgeist heute schnell unter den Tisch. Und ja, so ist es. Gott ist uns Vater und Freund geworden, aber er ist kein Kumpel geworden, sondern er ist nach wie vor der Herr, der einen Anspruch hat auf unseren Gehorsam. Das ist unbequem, aber beide Seiten der Medaille gehören zusammen. Trotzdem ist das so, das Heil im Sinne von Erlösung bleibt reines Geschenk. Da können wir gar nichts dafür tun, außer dass wir es annehmen. Und deswegen neige ich dazu, diesen Text, diese Aufforderung von Paulus gar nicht zu verstehen im Blick auf unser Heil im Sinne von Errettung. Er sagt uns hier nicht, strengt euch in Furcht und Zittern an, dass ihr errettet werdet. Ich glaube, dass mit Heil etwas anderes gemeint ist an dieser Stelle. Nach meiner Einschätzung geht es um eine ganz viel praktischere Bedeutung von Heil. Ich glaube, Paulus will uns hier schreiben, wenn er von Heil spricht, dass er den Philippern sagt, ihr habt Probleme miteinander, in eurem Miteinander, und ihr müsst euch darum bemühen, diese Dinge zu lösen. Da müsst ihr euch anstrengen, in eurem praktischen Miteinander eure Konflikte zu lösen und in dem Sinne euer Heil zu bewirken. Die Philipper hatten, und wenn es noch so eine gute Gemeinde war, hatten genauso viel auf Stress und Zank und Ärger miteinander wie jede andere Gemeinde und wie auch wir. Und wenn Paulus der Gemeinde jetzt nahe liegt, sucht euer Heil in Zittern und in Ehrfurcht oder in Furcht, dann sagt er uns im Grunde genommen, Christus hat euch erlöst. Wenn ihr nun untereinander so gesinnt seid, wie Christus das ist euch gegenüber, dann habt ihr den Schlüssel dafür, dass ihr eure Probleme miteinander lösen könnt. Tut dies bitte. Das wäre meine Übertragung von diesem Vers. Und wenn wir uns jetzt die nächsten Verse angucken, Vers 14 bis 16, dann kommen wir zu einigen sehr konkreten Dingen, die wir umsetzen können, wenn es darum geht zu fragen, wie setzen wir das um, dass wir heil wirken. Und da werde ich auch gleich an einem Beispiel sehr konkret werden und ich hoffe, dass ich nicht zu sehr mit Kartoffeln beworfen werde. Die meisten sind ja zum Glück hier vorne von Leuten, die anders denken als ich. Okay, gehen wir in die Verse rein. Vers 14, tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr rein und ohne Tadel seid. Kinder Gottes ohne Makel mitten in einer verkehrten und verwirrten Generation, unter der ihr als Lichter in der Welt leuchtet. Haltet fest am Wort des Lebens. Wir leben als Christen in einer Zeit, die viel Grund gibt zur Verwirrung. Die Menschen sind uneins an ganz vielen Stellen darüber, was richtig und was falsch ist. Und Paulus fordert uns hier auf, wir sollen als Lichter zur Orientierung werden, indem wir rein sind und ohne Tadel und nicht durch unser Murren auffallen. Das bedeutet meines Erachtens ausdrücklich nicht, dass wir in allen Fragen einer Meinung sind. Wir kommen gerade von einer Bundestagswahl und ich bin fest davon überzeugt, ich frage jetzt bewusst nicht, wer was gewählt hat, keine Sorge. Wenn ich es tun würde, wären sehr buntes Bild da. Nicht jeder, der Christ ist, hat die Partei mit dem C gewählt. Nicht jeder, der sozial denkt, hat die SPD gewählt. Nicht jeder liberal denkende Mensch die FDP. Und auch nicht jeder, dem die Umwelt am Herzen liegt, die Grünen. Oder mit ein bisschen Augenzwinkern, nicht alle, die sich an die Verkehrsregeln halten, sind für die Ampel in Berlin. Und nicht alle, die Karibikurlaub lieben, sind für Jamaika. Ich denke, das bunte Bild, was wir hier in der Gemeinde hätten, ist ähnlich bunt, wie es in der Gesellschaft ist, wenn ich fragen würde, was ich nicht tue. Ich habe aber oft gehört in Gesprächen mit Menschen, die nicht zur Gemeinde hören, dass sie Christen halten für so eine Art gleichgepolt nach Gehirnwäsche, gleichdenkende Menschen. Hey, und das sind wir nicht. Wir sind völlig unterschiedlich und wir denken an vielen Stellen völlig unterschiedlich. Und das ist gut so, ganz genau. Danke, Alfons. Und wir werden dadurch zu Lichtern in der Finsternis, nicht, dass wir weichgespült und gleichgeschaltet sind, sondern dass wir gerade durch die Art und Weise, wie wir mit unserem Unterschiedlichsein umgehen, ein Vorbild sind für die anderen. Und deutlich machen, was ist das Zentrum, worauf kommt es wirklich an. Das, was uns verbindet, ist größer als das, was uns trennt. Und dann dürfen wir auch unterschiedliche Meinungen haben. Wenn unser Miteinander von Liebe geprägt ist und wir dies auch den Menschen außerhalb der Gemeinde zeigen, dann können wir uns eine ganz, ganz große Meinungsvielfalt leisten, ohne dass das irgendeine Gleichmacherei nötig hat. Es muss dann aber deutlich werden, dass die Liebe Gottes, die uns zusammenhält, stärker ist als alles, was uns trennt. Ich wähle jetzt als konkretes Beispiel mal das Thema, was uns politisch seit 1,5 Jahren beschäftigt, obwohl es nach meiner Meinung wichtigere Dinge gibt, dass Menschen in Afrika verhungern, dass es Bürgerkriege gibt, dass Menschen auf der Flucht sind, halte ich für viel schlimmer als die Inzidenz von 60 in Deutschland. Trotzdem, seit 1,5 Jahren wird uns ja gesagt, das wichtigste Thema politisch in diesem Land ist die Corona-Krise. Und klar, da bildet sich jeder eine Meinung und die ändert sich unter Umständen auch. Ich habe das am Anfang anders gesehen, als ich es jetzt sehe. Seit ich in der Klinik Menschen habe an Corona sterben sehen, habe ich meine Meinung auch modifiziert zu dem Virus. Trotzdem ist es so, wir denken da unterschiedlich. Und ich habe mal beispielhaft auf der nächsten Folie 5 Positionen formuliert, die nicht vollständig sind, aber die ein breites Spektrum abdecken, was ich getroffen habe an Meinungen zu diesem Thema. Da gibt es erstens Leute, die sagen, ich habe wenig Ahnung von der Materie. Wenn die Regierung etwas rät, dann wird das schon stimmen. Also sollten wir uns alle impfen lassen, klaglos alle Freiheitsbeschränkungen hinnehmen. Die Politiker haben es schwer genug, wir sollten ihnen vertrauen. Zweitens gibt es die, die sagen, ich bin geimpft. Ich habe aber immer noch Angst vor einem Impfdurchbruch und ich traue mich deshalb kaum unter Leute. Die Politik geht nicht weit genug. Man sollte eine Impfpflicht einführen. Mindestens aber sollte gelten, konsequent 2G umsetzen. Nur wer geimpft oder genesen ist, darf dahin gehen, wo viele Leute sind. Und wem das nicht passt, der kann ja zu Hause bleiben. Eine dritte Gruppe sagt, Corona ist nur eine Art Grippe und ist nicht gefährlicher als diese. Und niemand weiß, was diese neuen Impfstoffe für Spätfolgen haben, für mich oder meine Kinder. Wir lassen uns auf gar keinen Fall impfen, das ist indiskutabel. Die vierten, manchmal sind die auch gemeinsam unterwegs, die vierten sagen, das digitale Impfzertifikat ist der Vorläufer einer digitalen Kontrolle aller Bürger. In der Corona-Krise haben sich die ohnehin schon gefährlichen Tendenzen zu einer Bürgerkontrolle, die der Freiheitsberaubung Vorschub leisten, beschleunigt. Außerdem sind die Folgen unserer Lockdown-Politik schlimmer, weltweit gesehen zerstörerischer als die Folgen des Virus. Und eine fünfte Gruppe sagt, ich halte Covid-19 für gefährlich, ich bin aus Überzeugung geimpft und ich lehne aber trotzdem eine Impfpflicht für alle ab. Auch sollten jetzt, wo alle ein Angebot hatten, sich impfen zu lassen, die Freiheitsbeschränkungen aufgehoben werden, also weder 2G noch 3G. Wer es in Kauf nimmt, krank zu werden, der hat das Recht dazu. Und mit dem Restrisiko einer mutmaßlich leichter verlaufenden Krankheit können auch die Geimpften leben. Damit muss man eben leben. Bevor jetzt alle rätseln, was ich denke, ich will mich ja auch angreifbar machen, ist kein Thema, ich neige zur letzten These. Diskutieren wir jetzt nicht hier weiter, aber könnt ihr mit mir persönlich noch später diskutieren. Ich halte Covid-19 für gefährlich und befürworte ausdrücklich die Impfung, aber ich lehne die Weiterführung von Freiheitsbeschränkungen ab. Ich weiß aber, dass ich mich da irren kann. Und ich bin gern zu Diskussionen bereit. Und ich weiß, dass es hier Leute gibt, die völlig anders denken. Fünf Thesen, alle Vertreter haben ihre Argumente. Aber diese Haltungen sind ausdrücklich nicht miteinander kompatibel. Es kann nicht der Recht haben und der. Geht nicht. Und diese Meinungsvielfalt, das ist jetzt das Problem, droht unsere Gesellschaft zu spalten. Ich kann mit einem guten Golffreund wahrscheinlich nicht mehr essen gehen demnächst, weil er noch nicht geimpft ist, aus Gründen, die für ihn plausibel sind. Und teilweise die Restaurants in unserem Club 2G machen. Also können wir nicht mehr Gemeinschaft haben nach unserer Runde. Weiß nicht, klappt das in die nächste Folie? Das wäre jetzt gut. Ja, sehr schön. Letzte Woche Samstag stieß ich in der Frankfurter Rundschau auf einen Kommentar von Dr. Bernd Honczyk, Arzt und Publizist, der sich an dem Thema Lohnfortzahlung im Quarantänefall, habt ihr ja wahrscheinlich auch verfolgt, ausgelassen hat, wo es jetzt darum geht, dass die Nicht-Geimpften keine Lohnfortzahlung mehr kriegen in der Quarantäne. Und er schreibt dann unter anderem, es wird das Schuldprinzip wieder salonfähig gemacht. Der schlimmste Teil dieses Skandals ist die Spaltung der Gesellschaft in Gut und Böse. Wie soll diese Wunde jemals wieder heilen? So, ausdrücklich habe ich alle diese Haltungen und auch viele Nuancen dazwischen in der Gesellschaft gefunden, als ich mich umgeguckt habe. Aber ich habe sie auch gefunden unter den Christen in dieser Gemeinde. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Erlauben wir diesen unterschiedlichen Einschätzungen, die sich offensichtlich auch durch Argumente nicht eindeutig in richtig oder falsch entscheiden lassen, unsere Gemeinschaft zu zerstören? Ich habe im beruflichen Umfeld erlebt, dass jemand in meiner Abteilung, der nicht geimpft ist, fast wie ein Aussätziger behandelt wurde. Und ich habe erlebt, dass jemand, der Impfgegner ist, den Kontakt zu einer Freundin abgebrochen hat, weil diese sich hat impfen lassen. Das macht mich traurig. Das macht mich sogar wütend, sage ich ganz ehrlich. Und jetzt kommen wir zu unserem Text zurück. Wenn wir als Christen, wie Paulus schreibt, tadellos und rein wie Lichter sein wollen in einer verwirrten Welt, dann dürfen wir so ein Theater nicht mitmachen. Bei meinen Internetrecherchen zum Thema bin ich auf Prediger gestoßen, die den Druck aufbauen, aus Verantwortung für die Schwachen in der Gesellschaft sich impfen zu lassen. Und die erwarten, dass man ihnen gehorcht, dass man das tut in ihrer Gemeinde. Und genauso bin ich auf Prediger gestoßen, die betonen, dass man sich unbedingt der Impfung verweigern müsse, weil der Staat hier Kontrollautorität wahrnimmt und unsere Freiheit beschränkt. Und auch diese Redner erwarten, dass man ihrer Argumentation folgt. Und genau hier liegt das Problem. Man kann das ja alles für sich persönlich denken, aber ich kann daraus kein Handlungsmanagement entwickeln, was für andere verbindlich ist. Und wenn sie mir nicht gehorchen, dann sind sie ausgegrenzt. beispielhaft nochmal zurück zu meiner persönlichen Meinung. Als Arzt, der Menschen an Covid-19 hat sterben sehen, bin ich ausdrücklich der Meinung, dass es gut ist, dass wir uns impfen lassen können. Und ich erachte es auch als sinnvoll zum Schutz anderer. Aber als Demokrat kann ich es nicht akzeptieren, dass wir Menschen indirekt oder direkt durch Einschränkung ihrer persönlichen Freiheit zur Körperverletzung zwingen. Denn eine Impfung ist ja formal Körperverletzung. Habe ich damit recht? Ich denke das ja, sonst hätte ich nicht diese Meinung. Aber ich muss akzeptieren, dass ihr teilweise anders denkt. Und dass hier Menschen sind, deren Ernsthaftigkeit und die Liebe zu Jesus und deren Verstand ich auch nicht in Frage stellen darf und will, die zu anderen Ergebnissen kommen als ich. Unsere unterschiedliche Erkenntnis, wer Recht hat oder wer Unrecht hat, darf unsere Gemeinschaft nicht zerstören. Lass uns offen und ehrlich diskutieren in der Sache. Meinungsfreiheit ist ein ganz hohes Gut, auch in der Gemeinde. Aber es darf uns nicht trennen. Es ist toll, dass wir hier eine solche Breite haben, dass es Corona-Paniker und Corona-Leugner gibt. Bisschen überspitzt, schwarz-weiß formuliert. Aber lasst uns dabei nicht vergessen, dass der Herr uns alle auffordert, den anderen höher zu achten als sich selber. Wie gehen wir damit um? Klar kann ich mich in Diskussionen klar für meine Position erwärmen und die auch darstellen. Aber wenn ich dann auf einmal merke, mein Gegenüber ist von Angst gepackt, Angst vor dem Virus oder Angst vor dem, was die Politik mit ihm macht, dann kann ich auch mal meinen Schnabel halten im Blick auf Argumentation, kann ihn vielleicht in den Arm nehmen, wenn wir, ja, Corona wieder, ich weiß, gedanklich in den Arm nehmen und kann sagen, hey, nicht ein Virus, aber auch kein Virologe ist Herr dieser Welt. Gib doch dem Virus oder den Politikern nicht mehr Macht in deinem Leben, als ihm oder ihnen zukommt. Unser Gott ist Herr dieser Welt. Das Leben ist immer gefährlich, aber es gibt einen Gott, der dich hält, der dich liebt, der dich trägt und der auf dich Acht gibt, egal was passiert. Das mit Covid war jetzt nur ein Beispiel, das gilt für alle anderen Konfliktpunkte genauso. Vielleicht mal das nächste Bild. Ja. Der Mensch neigt dazu, eine Ich-AG zu sein. Wir haben unterschiedliche Meinungen, die treiben uns auseinander. Und am wenigsten Stress habe ich, wenn ich mit mir alleine bin. Oder zumindest, wenn ich mir einen Club der Gleichgesinnten suche. Wenn es nötig ist, mich auf andere einzulassen, dann suche ich mir am besten einen Verein oder eine Partei, wo sie alle ähnlich denken wie ich. Und dann klappt das schon. Dann haben wir so eine schöne Monokultur wieder oben rechts auf dem Bild. Die Kraft des Herrn aber, der uns durch seine Liebe und durch seine Vergebung zusammenhält, zusammenzieht, ist stärker als alles, was uns auseinandertreiben kann. Paulus nennt das im nächsten Vers unseres Textes Festhalten am Wort Gottes, am Wort des Lebens. Im Johannesevangelium wird Jesus Christus selber als das Wort Gottes bezeichnet. Das Wort wurde Fleisch und lebte unter uns. Also Festhalten am Wort des Lebens bedeutet Festhalten an Jesus in der Mitte. Und wo das geschieht, wird Gemeinde zu etwas Einzigartigem, zu etwas Einladendem, zu etwas, wo die Menschen kommen und staunen und sagen, hey, die halten das miteinander aus? Cool. So unterschiedlich, wie sie sind. Wir werden einzigartig und wir werden einladend für andere und wir werden zu einem Licht in dieser Welt. Jeder Verein, jede Partei ist eine Gruppe mit Konformitätsdruck. Eine funktionierende Gemeinde, wo Jesus wirklich in der Mitte steht, kann sich dagegen eine Breite leisten, Menschen aller Ethnien, aller sozialen Klassen mit ganz vielen differenten Erkenntnissen. Und das finde ich hier so schön. In dieser Gemeinde gibt es Corona-Paniker und Corona-Leugner. Es gibt reiche Firmengeschäftsführer und es gibt bedürftige Arbeitslose. Es gibt Rentner und es gibt Kinder. Es gibt gebürtige Deutsche und viele Flüchtlinge aus dem Nahen Osten. FC Bayern-Fans wie mich oder Dortmund-Fans wie den Jona, der uns im Lobpreis leitet. Wir können trotzdem den Gottesdienst zusammen gestalten. Und Uwe Helzer. Und unser Pastor Uwe Helzer Eintracht wird auch noch akzeptiert. Das ist doch toll.
Danke.
Ja. In diesem Zusammenhang miteinander zu leben, erfordert Anstrengungen. Man muss einander um Vergebung bitten. Man muss eigenes Denken immer wieder hinterfragen lassen. kurz, wie wir es am Anfang des Textes gehört haben, wir müssen unser Heil bewirken mit Furcht und mit Zittern. Wir müssen uns anstrengen. Und nur mit Jesus in der Mitte haben wir diesen Reichtum, der uns einladend macht für die Menschen um uns herum. Ich weiß nicht, ob das bei der Kamera jetzt so schon rüberkommt, dieser tolle Blumenstrauß, den ich eingangs ja als möglicherweise in Abgrenzung zu den Kartoffeln auch als sinnlos dargestellt habe, der wird uns jetzt zu einem wunderschönen Bild, weil er ist ein Bild für Gemeinde. Dieser Strauß ist schön, weil da verschiedene, viele bunte Blumen drin sind.
Einmal hochhalten.
Und das sagst du einem Rückenkranken. Ich höre, also für die, die es jetzt, ich mach schon, meine Frau kommt, danke. Da wurde gerufen, einmal hochhalten. Und meine Frau dient mir jetzt mit meiner Bandscheibe. Die hält ihn. Ja, vielen Dank. Dafür könnte ich schwärmen. Und dafür kann auch Paulus schwärmen. Und damit komme ich zum Schluss, zum letzten Teil des Textes. Vers 16 bis 18. Haltet fest am Wort des Lebens, mir zum Ruhm für den Tag Christi, damit ich nicht vergeblich gelaufen bin und mich umsonst abgemüht habe. Doch wenn auch mein Leben dargebracht wird, zusammen mit dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens, freue ich mich und freue mich mit euch allen. Ebenso freut auch ihr euch und freut euch mit mir. Den Abschnitt will ich nur noch kurz beleuchten, wenn gleich hier der Punkt liegt, an dem ich als Prediger bei der Vorbereitung am meisten profitiert habe. Im Idealfall soll das ja so sein, wenn man eine Predigt vorbereitet, dass man etwas hat für die Gemeinde und die Zuhörer, dass es denen weiterhilft und sie ermutigt. Aber dass man selber auch was dabei lernt. Und für mich war das dieser Abschnitt, deswegen gehe ich da auch noch ganz kurz drauf ein. Für mich kam die Predigtvorbereitung eine Phase hinein, wo ich die Sinnfrage so ein bisschen stelle. Mein Arbeitsplatz, an dem ich als leitender Oberarzt viel Einfluss hatte und Chefarztvertreter, habe ich vor einigen Wochen freiwillig verlassen. Ich merke aus Rückmeldungen ehemaliger Mitarbeiter, vieles läuft jetzt schlechter. Ist zwar einerseits ein Kompliment an mich, andererseits macht mich auch traurig, weil ich kann keinen Einfluss mehr nehmen. Es zeigt, dass ich vieles richtig gemacht habe, aber ich bin trotzdem traurig, weil ich loslassen muss. Und in diesem Zusammenhang wurde mir auch das Loslassen wieder neu schmerzlich bewusst, was ich so in der Gemeinde hinter mich bringen musste, als ich hier Verantwortung losgelassen habe, als ich mich vor einigen Jahren aus der Leitungsverantwortung zurückgezogen habe. Damals konnte ich diesen Rückzug kompensieren durch mehr Engagement auf der Arbeit, aber jetzt, wo das vorbei ist, kommt einiges auch wieder hoch. Gedanken über das, was mir in der Gemeinde missfällt oder wo ich Dinge anders handhaben würde, als die Leitung das tut, lassen sich jetzt nicht mehr so gut durch Aktivismus verdrängen wie zuvor. Und nur Spanisch lernen, was ich jetzt seit einigen Wochen tue, oder Golf spielen, reicht da halt auch nicht. Und dann habe ich diesen Text gelesen und habe gedacht, hoppla, dem Gemeindegründer Paulus ging es ja ähnlich wie dem Gemeindegründer Fobbe. Er möchte auch weiterhin stolz auf die Gemeinde sein, die er gegründet hat, und nicht das Gefühl haben, dass er sich umsonst abgemüht hat. Aber dann erkannte ich den wesentlichen Unterschied. Das ist jetzt die vorletzte Folie. Paulus geht es nicht darum, dass die Gemeinde in Philippi weiterhin alles so macht, wie er das gemacht hätte und hatte. Sein Kernpunkt ist der, dass er sehen möchte, dass die Gemeinde am Wort des Lebens festhält, an Jesus selbst. Wenn das der Fall ist, dann ist für ihn klar, dass sich auch sein eigener Einsatz gelohnt hat. Es geht also nicht um unterschiedliche Frömmigkeitsstile. Es geht auch nicht darum, ob jede Sachentscheidung von Leitern, von Verantwortlichen richtig ist oder falsch. In dieser Beziehung wurden und werden in der Petrusgemeinde sicher viele Fehler gemacht. Und die wurden auch schon gemacht, als ich noch in der Leitung war. Entscheidend ist aber unter dem Strich, dass deutlich wird, Jesus steht in der Mitte. Und das ist eine Gemeinde, die auf dieses Zentrum fokussiert ist. Und wenn das in Philippi der Fall ist, dann ist Paulus zufrieden. Und wenn das in Kelsterbach der Fall ist, sollte ich auch zufrieden sein. Noch ganz kurz zu der etwas merkwürdigen Aussage vom Opfer ganz zum Schluss. Das könnte man aufs Erntedankopfer auch beziehen. Und vielleicht ist es noch der letzte Anstoß für die, die noch keinen Zettel abgegeben haben, das nachher noch zu tun. Wenn Paulus hier vom möglichen Opfer seines Lebens spricht und dies dann gleichsetzt mit dem Opfer und dem Gottesdienst der Philipper, dann klingt das so dramatisch, wie es ist. Paulus saß im Gefängnis und er spricht hier vom Märtyrertod, und wir wissen aus der Kirchengeschichte, dass Paulus ja den Märtyrertod, also den Tod um seines Glaubenswillens auch gestorben ist später. Aber interessanterweise stellt er dieses ganz, ganz hohe Opfer nicht über das andere. Er stellt das neben das Opfer der Philipper auf eine Höhe, auf Augenhöhe. Er sagt, ich bin bereit, mein Leben zu geben. Das ist mein Opfer. Und euer Opfer ist dran zu bleiben in eurem täglichen Gottesdienst. Und es steht nebeneinander. Es geht in der Nachfolge Jesu nicht darum, ist ein Opfer groß oder ist es klein. Wir assoziieren Opfer ja immer so ein bisschen mit, es muss wehtun, es muss richtig wehtun. Ah, wenn es mir wehtut, das ist ein Opfer. Es kann sein, muss aber nicht sein. Das Grundprinzip bei Christus ist, er hat uns alles geschenkt. Wir sind sowas von reich, weil er uns alles gegeben hat. Und wenn wir opfern, also etwas abgeben, dann geben wir etwas ab, was er uns sowieso gegeben hat. Und Überfluss teilen ist etwas geistlich völlig Gesundes. Und abgeben von dem Reichtum, wenn wir alles geschenkt bekommen haben von Jesus, ist auch nur so natürlich. Paulus hat sein Leben von Christus bekommen und er ist bereit, es zu geben. Und bei den Philippern ging es nur um die Bereitschaft, ihren Alltag mit Zittern und Ehrfurcht zu bewältigen. Und das ist eigentlich auch der Gedanke am Erntedankfest, was wir heute feiern. Jeder gibt aus dem Überfluss, den er hat, etwas ab. Und es geht nicht darum, dass es wehtun soll, sondern es geht darum, dass es eh von Jesus ist. Gut, ich bin am Ende. Kurze Zusammenfassung noch, aber ihr merkt, dass so ein spröder, sperriger Text, der so ein bisschen abfällt nach dem großartigen Christushymnus, vielleicht doch einiges an Substanz hat, wenn man ein bisschen drin rumgräbt. Ich hoffe es jedenfalls. Ich fasse einfach nochmal zum Schluss zusammen. Ein Text der Ermahnung. Aber Paulus will uns mit der Ermahnung nicht sagen, ihr müsst etwas leisten für euer Heil. Die Erlösung durch Jesus bleibt reines Geschenk, für das wir nichts tun können und nichts tun müssen, außer dieses Geschenk anzunehmen. Es geht Paulus darum, wie gehen wir als Christen miteinander um? Wie gehen wir mit unseren Unterschieden um? Und werden wir dadurch zum Licht und zum Wegweiser für die anderen, dass wir Einheit leben, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Wie dieses Bild von dem bunten Blumenstrauß. Und deswegen, ihr Lieben, lasst uns, wenn wir Streitfragen haben, in der Sache hart, aber auch empathisch miteinander diskutieren und uns auseinandersetzen. Aber hüten wir uns davor, die eigene Erkenntnis zu verabsolutieren und den anderen dadurch als dumm, böse oder irregeleitet auszugrenzen. Und hinkriegen werden wir das nur, wenn wir Christus in der Mitte haben. Dann haben wir mehr Zentripedalkraft, die uns zusammenzieht, als Zentrifugalkraft, wo unsere Unterschiedlichkeit uns auseinandertreibt. Nehmt das so als Schlagwort mit, Einheit in Vielfalt. Und deshalb ist es angemessen, wenn wir am Ende des Gottesdienstes jetzt auch nochmal eine Zeit nehmen, wo wir uns auf den konzentrieren, der uns zusammenzieht, der uns zusammenhält. Auf unseren Herrn, der uns diese Einheit nur schenken kann. Amen.